Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Labs Fintropolis Specials. Bei mir hier sind Jens Bode und Marc Wagner, die gerade eben hier bei Fintropolis in einem Panel gemeinsam mit drei weiteren Gesprächspartnerinnen, die leider nur digital zugeschaltet waren, sonst würden sie hier sitzen, und Dunja Hayali über die Post-Covid-19-Organisation gesprochen haben. Totaler Zungenbrecher. Erstmal herzlich willkommen an euch beide. Vielleicht könnt ihr euch einfach mit zwei Sätzen kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht.
Fange ich an. Jens Bode, vielen Dank erstmal für die Einladung. Einmal bin ich angestellt bei Henkel in Düsseldorf im Bereich New Business, Trends und Foresight. Und parallel arbeite ich auch als Freiberufler unter der Marke Innologe.
Und jetzt darf Marc.
Ja, danke Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, mittlerweile mein Einjähriges gefeiert bei der Fiducia und GAD und verantwortlich für einen neu geschaffenen Bereich, den Bereich Mitarbeiter Experience, der sich halt nicht nur mit klassischen HR-Themen beschäftigt, sondern auch mit der Frage, wie gestalte ich generell ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial optimal entfalten können, also physisches Arbeitsumfeld, digitales etc. Aber gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf ein. Ich sollte mich ja kurz vorstellen.
Jens, wir kennen uns ja auch erst seit heute, ein bisschen gestalkt im Intranet, gegoogelt, um mich ein bisschen auf das Gespräch vorzubereiten. Und du hast mich gerade schon aufgeklärt, dass das eigentlich gar nicht so stimmt. Ich habe dich aber eher so ein bisschen in der technischen Ecke verortet. Und Marc, hat er ja gerade selbst gesagt, beschäftigt sich mit Themen in diesem ganzen HR, New Work Bereich. Wo habt ihr Anknüpfungspunkte? Kanntet ihr euch schon vorher? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie kommt es, dass ihr jetzt gerade in diesem Panel zusammensaßt, obwohl ihr eigentlich grundverschiedene Dinge beide beruflich macht?
Ja, aber das ist ja gerade der Charme dabei.
Diversität.
Diversität. Nein, ich habe eine ziemlich lange Historie bei Henkel. Ich glaube, dieses Jahr ist 40-Jährige.
Und, 40?
Ja.
Wow.
Und ich habe irgendwann mal...
Sieht man ihm gar nicht an, oder?
Nein, tatsächlich nicht.
Ja, wir haben gute Kosmetikprodukte. Nein, wir... Spaß beiseite, aber ich habe irgendwann mal im Packaging-Bereich gearbeitet. Und ich habe eigentlich immer oft Jobs gemacht im Unternehmen, die es nicht gab oder die gestaltet wurden. Und neue Themen, das zieht sich bei mir so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Mhm. Ich war einmal im Bereich Packaging, dort auch freigestellt, um neue Dinge reinzubringen. Und da kam er um die Ecke, damals mit vollem Haar, jung, dynamisch, als Praktikant. Und er war damals mein erster Praktikant. Und ich glaube auch,
das war mein erstes Praktikum.
mein erstes Praktikum. Und da war er natürlich so begeistert von, dass er Lust hatte, dieses Thema weiterzugehen. Das haben wir zum ersten Mal getroffen.
Wie viele Jahre ist das her?
Also bestimmt 96.
Bestimmt 25, 26 Jahre, genau.
Und ihr habt so lange Kontakt gehalten?
Und immer mal wieder mal 2 Jahre nicht und dann mal wieder zwischendurch ein bisschen mehr. Aber wir haben uns eigentlich nie so aus den Augen verloren.
Was war das für ein Praktikum, Marc?
Ja, das ist ganz spannend. Jetzt versuche ich mal nicht so sehr auszuholen. Ich wollte ja eigentlich, also fast ähnlich wie du, Jens, ich wollte ja mal Biochemie studieren. Ich bin ja bester Chemieabiturient in Nordrhein-Westfalen gewesen damals.
Oh wow, das hätte mir nicht passieren können.
Das mal so am Rande. aber Scherz beiseite, mir hat dann die Berufsberatung davon abgeraten, mit dem wirklich fiesen Kommentar, wenn du als Doktor Taxi fahren willst, dann studierst du Biochemie. Und ich war damals halt noch leicht beeinflussbar und habe dann gesagt, was machst du jetzt? Und was macht man, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Man studiert BWL. Und weil ich nicht wusste, was Wirtschaft ist, habe ich damals gedacht, ja, musst du irgendwie Wirtschaft kennenlernen, also in Unternehmen gehen. Und da bot sich Henkel an, ein Praktikum bei Henkel. Und aus dem Praktikum ist ja dann damals auch noch eine eigene Firma entstanden und so weiter und so fort. Also von daher, ich verbinde mit Henkel, mit Jens und der Praktikumszeit eine ganze Menge.
Wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeguckt, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken. Und ihr habt in dem Panel ja über die Post-Covid-19-Zeit gesprochen. Was glaubt ihr denn, was das für eine Auswirkung auf Organisation hat? Gibt es da so einen zentralen Punkt für euch?
Also ich glaube nicht, dass es die eine Lösung gibt. Es wird extrem flexibel werden. Es wird Unternehmen geben, die nach wie vor wieder in alte Strukturen zurückfallen. Es gibt andere Unternehmen.
Henkel dazu?
Nee, ich wollte gerade darauf kommen. Und was ich mich wirklich faszinierend finde, dass nämlich nicht definiert wurde New Work, sondern Smart Work, weil wir auch viele Diskussionen hatten, wie geht's jetzt weiter. Und man ist sehr, sehr flexibel gestaltet, mit einem Angebot von 60-40 zum Beispiel, Homeoffice versus Präsenz im Unternehmen, mit sehr, sehr flexiblen Strukturen. Und das finde ich schon extrem spannend. Auf der anderen Seite hast du Unternehmen, die genauso wieder zurückspringen in die alten Strukturen. Du hast aber auch Mitarbeiter, die einen wollen flexibel arbeiten wie ich. Es gibt aber auch andere, die sagen, Nein, ich sehe mich nach meiner Yucca-Palme in meinem Büro zurück. Ja. Und die wollen gar kein Homeoffice haben.
Was glaubst du, es gibt irgendwie eine Prädisposition, die die Unternehmen von, also die, die zurückfallen, von denen unterscheidet, die nicht zurückfallen? Wovon hängt das ab?
Ich glaube, das hängt einfach davon ab, ob man jetzt diese Chance nutzt, wir haben es ja vorhin auch so ein bisschen gehört, Corona als Booster zu nehmen, diese Chance nutzt, sich neu aufzustellen. Und vorhin war ja die Diskussion, ob brauchen wir politische Einflüsse. Ich persönlich denke, da wird sich der Markt selbstständig regeln, auch ohne politische Einflüsse. Denn wenn Unternehmen anbieten möglichst große Flexibilität und auch arbeiten auf individuellen kreativen Talenten und Stärken, dann wird auch ein Großteil dahin gehen, wenn jemand eher sagt, nee, ich möchte gerne im grauen Anzug und Krawatte von 9 bis 5 ins Büro gehen, dann gehen sie dorthin. Das wird sich selbst regeln.
Jetzt, Marc, wie sieht deine Organisation nach Corona aus?
Ich glaube, auf deine initiale Frage, was wird bleiben? Ich glaube, was bleiben wird, ist, dass sich keiner der Frage, wie sieht Zusammenarbeit und Organisation der Zukunft aus, mehr wirklich entziehen kann. Also das ist eine Frage, die muss sich jetzt jeder stellen, um genau halt nicht in eine Situation zu kommen, dass sagen wir, alles, was man in der Vor-Corona-Zeit an ineffizienten Strukturen hatte, dass das wieder zurückkommt und man dadurch halt einfach den Anschluss verliert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das hatten wir eben sehr stark auch diskutiert in dem Panel, was sind jetzt so Muster von erfolgreichen Organisationen? Ich glaube, das eine Muster wird wirklich sein, auf die Diversität, um mal dieses Buzzword der Stunde in den Mund zu nehmen, die man im Unternehmen hat, die ja weit über die Männlein-Weiblein-Alt-Jung-Frage hinausgeht, nämlich über die Frage unterschiedlicher Lebensbedingungen, Lebensmodelle, dass man jetzt in gewisser Weise zum einen die Chance hat, darauf einzugehen, aber auch die Verpflichtung, darauf einzugehen, weil ansonsten werden die Talente, die man halt braucht, Talente machen den Unterschied im digitalen Zeitalter, das ist nun mal so, und vor allen Dingen die Talente mit Schlüsselqualifikationen, so wie wir das ja bei uns definieren, sonst werden die einfach nicht kommen und nicht bleiben. So, und deswegen glaube ich, ist der Punkt, Strukturen, um Diversität optimal auszunutzen, ganz wichtig und auszunutzen in einem positiven Sinne. Und zum anderen, es ist jetzt wieder so ein Glückskeksspruch, aber Veränderungen als das neue Normal anzusehen. Also sich einfach darauf einzustellen, dass sowas wie eine Pandemie, ich hatte es ja eben auch gesagt in dem Panel, natürlich erstmal scheiße ist und erstmal etwas ist, was ganz schlimm ist und viele Menschen ganz schlimm trifft. Also ich selbst zähle zur Risikogruppe. Ich habe zwischendurch echt gezittert und gedacht, um Gottes Willen. Aber dann auf der anderen Seite sich immer wieder zu überlegen, was kann ich denn da an neuen Modellen, an neuer Kraft rausziehen? Wir haben das stark im künstlerischen Bereich gesehen. Künstler waren direkt zu 100% getroffen an vielen Stellen. Für die war das ganz schlimm. Die hatten nicht so einen Job wie wir, gehe ich halt nach Hause, arbeite mit dem Laptop. Und was da teilweise für coole, kreative, neue Konzepte entstanden sind und Neues entstanden ist, ist ganz toll. Und ich glaube, die Fähigkeit, die müssen viele noch viel, viel mehr entwickeln.
Ja, wenn ihr jetzt mal, also du, Marc, auf Fiducia GRD guckst und du, Jens, auf Henkel, was hat denn so im letzten Jahr, und gerade du, Marc, bist ja auch erst mit Beginn der Pandemie zur Fiducia GRD gewechselt
in der Pandemie.
Was hat denn super gut geklappt und wo war vielleicht, gab es irgendwie Probleme oder erstmal so ein Knirschen im Getriebe oder hat alles irgendwie in den Organisationen so aus eurer Sicht reibungslos funktioniert?
Wie gesagt, Mitte März erinnere ich mich noch sehr gut dran, war glaube ich Freitag der 13. März, wo das alle getroffen hat natürlich, wo auch dann der Ausruf kam Homeoffice, was natürlich auch für Führungskräfte eine Herausforderung ist, dann auch loszulassen und das Vertrauen auch zu haben. Und ich fand das total faszinierend, wie das losgetreten oder gestartet.
Geht das bei Henkel? Also in was für Jobs arbeitet ihr dort? Kann da jeder seinen Laptop nehmen und nach Hause gehen?
Nee, das ist ja gut. Ich bin jetzt im Headquarter und ich bin jetzt nicht im Labor oder in der Produktion. Da geht es natürlich weniger. Aber ich bin jetzt im Headquarter. Da geht es. Das heißt, man hat erstmal lange Schlangen gehabt bei der IT, die keine Notebooks hatten, haben erstmal Notebooks bekommen, wurde aufgerüstet, es wurde sehr viel gemacht im Bereich Upskilling, neue Tools eingeführt. Was ich extrem gut fand, muss ich sagen, im Nachhinein, dass von vornherein übers Board, aber auch über die Familie sehr, sehr viel kommuniziert wurde. Es wurde auch sehr viel Sicherheit gegeben. Das hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Und ich fand es extrem gut. Ich erinnere mich an eine Aussage, die sehr früh kam. Ihr braucht keine Angst haben um eure Jobs, ganz im Gegenteil, wir stellen ein, wir machen keine Kurzarbeit, die Budgets sind da und wer im Homeoffice arbeiten kann, soll es bitte machen, auch mit den Freiheiten, der Flexibilität. Man hat dann die Arbeitszeiten ausgeweitet, dass auch die, die vielleicht alleinerziehend sind mit zwei Kindern, flexibler arbeiten können. Was für mich eine Herausforderung war und auch ein Lernprozess. Ich habe Tage gehabt, wo ich dann irgendwie gefühlt 10 Stunden saß und mich, glaube ich, 83 Schritte bewegt habe. Und das war dann auch so eine Lernkurve, mir dann auch so kleine Blöcke reinzusetzen, wo wir bewusst auch mal rausgehen, spazieren gehen, mal in die Luft gehen oder während des Telefonierens zu gehen. Also da braucht man schon neue Spielregeln und man muss sich selber so neu orientieren und organisieren, aber auch innerhalb des Teams. Wichtigstes Learning war für mich klare Transparenz und kommunizieren.
Ja, jetzt mal so meine Erfahrung. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gestockt, weil ich glaube, viele der Erfahrungen, die du gesammelt hast, Jens, wir hatten ja eben auch schon gesprochen, das Thema Bewegung etc. Da hat man so seine Wege finden müssen. Und für mich zum Beispiel ist dieses Bewegungsthema, hat sich für mich ganz positiv entwickelt. Hatte ich eben schon im Gespräch jetzt mit der Dunja berichtet, 25.000 bis 30.000 Schritte versuche ich am Tag hinzukriegen während der Arbeitszeit. Das ist eine relativ große Challenge. Okay. Sorgt dafür, dass ich zum Beispiel gestern Abend beim Fußballspielen, nachdem wir uns zum Abendessen getroffen haben, zwischen den 2 Räumen im Hotelzimmer immer hin und her gelaufen bin und mir dabei das Fußballspiel angeguckt habe. Also es hat mittlerweile
wenn ich dabei jemand beobachtet hat, mal.
Genau, ich habe auch extra die Vorhänge zugemacht. und ich schaffe das jetzt nicht jeden Tag und so weiter. Aber was ich sagen will, ist, man hat sich dran gewöhnt, auch positive Dinge aus dieser Situation zu ziehen. Jetzt zu meinen, du hast gefragt, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Ich habe in der Corona-Zeit den Job gewechselt, und zwar genau als der Lockdown anfing. Und habe dann Onboarding erlebt bei Fiducia und GAD, was von der Betreuung und Begleitung der absolute Oberhammer war. Also wirklich, man hat versucht, mir wirklich die Wünsche von Lippen abzulesen. Das war mega. Aber ein Team kennenzulernen, jetzt gerade in der Rolle, in der ich unterwegs bin, die was mit People zu tun hat und wo 300 Menschen hinterstehen. Und mein Einstieg war, ich habe in eine Kamera gesprochen vor eine Wand. Und dann war die Frage, gibt es Fragen? Und es gab keine Fragen.
Keiner sagt was.
Und ich danach dann gefragt, war das jetzt doof angekommen? Habe ich was Dummes gesagt?
Nee,
war total super. Ja, das kommt man dann zumindest noch sehen. Also ob sie geistig da waren, steht immer noch auf einem anderen Blatt. Also dieses Onboarding und dann die Leute treffen und die Leute kennenlernen, das Leadership-Team kennenlernen. Also das war so persönliche Kontakte aufbauen zum Team, zu der Mannschaft. Das ist echt ein Thema. Da habe ich stark drunter gelitten und ich glaube auch das Team drunter gelitten. Und da sehne ich mich stark hin zurück. Wo ich mich nicht hin zurücksehen, ist definitiv jeden Furz und Feuerstein physisch machen zu müssen. Hat ja auch die Runde heute gezeigt. Ich habe vorher gedacht, oh scheiße, dieses hybride Format, das wird überhaupt nicht gut funktionieren. Das hat exzellent funktioniert.
Das war super. Ja.
Mit den 3 Kolleginnen, die aus Berlin zugeschaltet waren und aus Frankfurt. Das war total klasse. Und ich glaube, da ist jetzt so die Kunst, das Beste aus beiden Welten und Erfahrungen mitzunehmen.
In dem Panel eben habt ihr auch ganz viel über Führung gesprochen. Führung auf Distanz. Ich weiß gar nicht, Jens, hast du auch Personalverantwortung oder so?
Nein, habe ich aktuell nicht. Weil ich halt vom Mindset immer ganz gern so mein Ding mache.
Aber spannend, weil das hast du gerade gesagt, Marc, du hast um die 300 Leute. Ne? Mal gucken, wie sich das gleich dann so unterscheidet, eure Ansichten.
Ich bin aber natürlich auch in Teams unterwegs. Was wir eben halt gemacht haben, dass wir neue Spielregeln eingeführt haben. Wir hatten natürlich auch neue Kollegen, die dazugekommen sind in dem Team, wie das bei dir war, Marc. Wir haben dann Spielregeln eingeführt, dass wir uns jeden Morgen von 9 bis 9.30 Uhr virtuell treffen. Montags morgens immer noch so ein Ausblick für die Woche. Gibt es irgendwelche Befindlichkeiten? Braucht jemand Hilfe? Freitags nochmal ein Rückblick. Was war so ein Learning dieser Woche? Zwischendurch unseren so fix. Das klappt, muss ich sagen, wirklich hat extrem gut geklappt. Ich war auch immer wieder fasziniert, dass die Technik funktioniert. Ich persönlich mache extrem viele Workshops. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Aber da hat man diverse Whiteboard-Tools, die, wenn man sich da ein bisschen mit eingespielt hat, eingegroovt hat, sehr gut funktioniert haben. Was nicht geklappt hat, wir haben natürlich viele Produkte, die sind duftgetrieben. Und ich arbeite auch sehr viel mit Dufthäusern zusammen, mache viele Trendveranstaltungen. Oder ich mache dann auch Veranstaltungen oder kleine Ausstellungen im Headquarter, wo du dann durchgehst und die Sachen in die Hand nimmst und haptisch erlebst und riechst. Das geht nicht. Und dann haben wir halt andere Wege gefunden, dass man vorher so Duftkarten verschickt hat oder Sets verschickt hat. Aber ansonsten neue Spielregeln, gehört auch so ein bisschen Flexibilität, aber auch Disziplin dazu. und das Wichtigste, eine vernünftige WLAN-Leitung. Da mussten wir alle, glaube ich, so ein bisschen aufrüsten. Da haben wir leider nicht die Verhältnisse wie in Estland, aber das hat mich wirklich am meisten genervt, dass manchmal auch die Technik zusammenbrach. Aber ansonsten neu organisieren, neu aufstellen und das ganze Thema annehmen, das Beste daraus machen.
Wie hast du das denn erlebt? War das das erste Mal auch in deiner, ich sage jetzt mal, Führungskarriere? Ich meine, klar, in diese Pandemiesituation sind wir alles erstmal geraten, aber dass du tatsächlich einfach rein digital unterwegs sein musstest mit den Leuten, die du dann, und bei dir ja nochmal extrem, weil du sie ja, zumindest mal auf Fiducia GRD geguckt hast, auch erst kennengelernt hast. Was macht das mit einem als Führungskraft, die Erfahrung?
Also ich glaube, was für mich ein Riesenvorteil war, dass ich bei dem Unternehmen, wo ich vorher war, bei der Dedekon 2013 aus einer sehr klassisch hierarchisch geprägten Struktur und auch einem schon ausgeprägten Statusdenken, gebe ich auch zu, gewechselt bin in New Work-Strukturen. Also wir haben damals die Hierarchien abgeschafft, alle Statussymbole, das Einzelbüro wurde weggenommen, das Vorzimmer.
Ist dir das schwer gefallen?
Mir ist es total schwer gefallen. Ich war der größte Gegner dieses gesamten Konzeptes. Ich kannte damals den CEO, der neu gestartet ist, aus der vorangegangenen Rolle.
Und aber jeden super Tag spannend, da dass du heute der bist, der dafür kämpft.
Also genau, Lernkurve und Transformation, was mir jetzt sehr hilft, weil ich halt damit schon ein gewisses Grundverständnis habe. Nicht nur ein Grundverständnis, ich habe ein Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die dem Thema skeptisch gegenüberstehen und erstmal versuchen, Gründe zu finden, warum es denn nicht funktioniert. Ich habe auch früher mal gesagt, so viele vertrauliche Gespräche, ich habe so viele Einzelgespräche, also das geht gar nicht, ja.
Du brauchst ein Einzelbüro
unbedingt. Ich brauche ein Einzelbüro, was dazu führte, dass wir damals in der Firma ganz viele so Rückzugsräume geschaffen haben, die nachher verwaist sind, weil da halt keiner reingegangen ist, weil es halt, wenn ein vertrauliches Gespräch gemacht hat, hast du dann teilweise beim Spaziergang gemacht. Also
man muss ja auf seine 30.000 Schritte kommen. Ne?
Bin ich damals nicht. Und das hat mir sehr geholfen, das zu tun und mich natürlich mit dem Thema agile Strukturen, New Work sehr intensiv beschäftigen zu dürfen. Dann natürlich, dass ich Berater war und du natürlich als Berater in sehr flexiblen Strukturen unterwegs bist, viel unterwegs bist. Was aber trotzdem nochmal anders ist, wenn ich bin ein sehr physischer Mensch. Ich bin auch jemand, der das jetzt hier genießt, auf dieser Veranstaltung vor Ort zu sein. Das ist, also jetzt mal platt gesagt, eine Dunja Hayali persönlich zu treffen mit ihr, das hat also allein dafür...
Wir sind alle große Dunja Hayali-Fans, glaube ich. Ne?
Total, also Hammer. Dafür hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt.
Ja.
Das ist ganz was anderes für mich, als jetzt per Videokonferenz zugeschaltet zu sein. Also deswegen hat mir das sehr gefehlt und suchen wir jetzt halt auch stark nach Formen, die das Physische nicht wieder völlig überziehen, sondern wo physisches Aufeinandertreffen viel mehr was Besonderes ist und mehr Quality Time ist. Früher war es ja normal, gehst du einen Kaffee trinken. Ja? Heute ist es so, dass ich sage, dafür fahre ich jetzt vielleicht nicht nach München, allein aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Aber ich fahre vielleicht nach München, um mit jemandem Abendessen zu gehen zu einem wichtigen Thema. Also dieses, ich glaube, wir müssen die Art, wie wir physisch, digital, wie wir das angehen, da müssen wir mehr drüber nachdenken und auch schauen, für was ist was geeignet. Und da, glaube ich, sind wir alle noch, bin ich zumindest noch nicht so weit, da sagen zu können, was passt jetzt da genau wie wo.
Die Jutta Rump, die ja eben auch als eine der Rednerinnen digital zugeschaltet war, die hat, wie ich finde, eine sehr spannende These aufgestellt, nämlich, dass die, und sie forscht ja, die Altersstruktur und diese Sozialisation deutscher Führungskräfte halt so ist, wie sie ist. Und sie wahrscheinlich so mal vielleicht die Tendenz, ne, irgendwie denkt, gut, wenn die Pandemie vorbei ist, dann kommen die ganzen Führungskräfte, die so sind, wie sie sind, und beordern ihre Leute zurück ins Büro, weil sie das die letzten 20 Jahre so gemacht haben und halt diesen Manager-Stil wahrscheinlich haben und weniger vielleicht das, wo sie von sich selbst sagt, ne, das wäre ihre Nichtstärke, was ich übrigens einen sehr schönen Begriff dafür fand, zu gucken, ne, wie geht man mit Empathie um und worauf kommt es eigentlich an, was Führungskräfte heute haben. Seht ihr die Gefahr auch, dass da auf einmal die Pandemie ist vorbei, ich weiß nicht, wie eine Pandemie endet, wahrscheinlich sagt irgendwann einer, okay, jetzt ist dann mal gut, holen wir dann die Leute zurück ins Office?
Wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, viele Unternehmen haben sich jetzt massiv umgestellt, haben die Zeit genutzt, die Chance genutzt. Wie gesagt, bei uns, wir hatten auch Büros, Einzelbüros, kleinere Großraums. Unser ganzer New Business Bereich wurde umgebaut. Das ist ein Großraumbüro mit einer und zweier, dreier Telefonzellen drin. Von vornherein auch so ausgelegt, dass da maximal 60% Präsenz haben. Und es wird auch so kommuniziert. das Post-Corona ein Großteil auch nach wie vor Homeoffice-Angebot Angebot gemacht wird. Und ich denke mal, das wird sich selbst regeln. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen sein sollte oder würde, wo wieder so klassische Strukturen sind, und ich jetzt so ein bisschen Blut geleckt habe als Mitarbeiter, dass ich auch anders arbeiten kann, dann gilt für mich so ein bisschen dieser alte 70er-Jahre-Hippie-Spruch, love it, change it and leave it.
Ja, genau. Ich glaube auch nicht, dass die Mitarbeiter
dafür, ne?
das Problem sind, sondern eventuell die Führungskräfte, die wollen, dass ich wiederkomme.
Ja, das mag sein, aber dann kann ich ja auch als Mitarbeiter entscheiden, möchte ich da mitmachen oder finde ich diese neue Arbeitsstruktur, die ich jetzt vielleicht kennengelernt habe, wenn ich sie vorher nicht kannte, so spannend, dass ich mir ein Unternehmen suche, die das anbieten. Und die Zeiten, wo sich Mitarbeiter bei Unternehmen beworben haben, haben sich gedreht. Jetzt müssen sich eher Unternehmen bei Mitarbeitern bewerben. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, mit Wissensökonomie und Talenten. Talente werden sich ihre Jobs suchen und ihre Vorgesetzten dann auch suchen.
Auch mal jetzt vielleicht auch gerne mit Blick auf Fiducia GRD oder die Unternehmen, wo du vorher so warst.
Ja, also ist eine super spannende Frage. Also ich sehe so eine Grundgefahr, also eigentlich in zweierlei. Einmal in dem, jetzt die Pandemie vorbei, jetzt lass wieder so weitermachen wie bisher, hat ja gut geklappt. Wo viele ja munkeln, dass das viele Mittelständler so täten. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das so der Fall ist. Gibt's ja so den einen oder anderen prominenten Fall, der mir gerade so vor Augen kommt, der das tut. Und vielleicht klappt's ja da sogar. Ich sehe noch einen anderen Punkt, den sehe ich mindestens genauso kritisch, dass sich manche halbherzig auf den New Work-Weg begeben. Proklamieren, wir müssen ganz schnell, das hatte ich auch eben gesagt, ganz schnell ganz tolle Erfolge liefern. Also das muss man, muss direkt sehen, Umsatz plus bababa und so weiter. Und wenn das nicht schnell eintritt, das als Beleg dafür nehmen, dass diese neue Art von Arbeit und Strukturen halt nicht funktioniert, um zu sagen, das vorher hat ja viel besser funktioniert, weil wir haben jetzt ja den Beleg dafür. Und dabei verkennen, dass solche Transformationsprozesse, wie wir die ja auch bei uns jetzt sehr radikal angestoßen haben, kompletter Shift in agile Strukturen, Einführen von OKRs, Wahl von Führungskräften unter Beteiligung von Mitarbeitern und Mitarbeitern, habe ich am Anfang gedacht, wie geil ist das denn? Das macht halt wirklich mal ein Unternehmen und redet nicht nur darüber. Und jetzt dieses Einschwingen in Führung, Verantwortung in Teams abgeben, dass das ja dauert, allein schon das zu tun, geschweige denn Effekte zu haben. Und da sehe ich dann dieses, hat man dann einen Vorstand, hat man dann eine Geschäftsleitung, die so weitsichtig ist und erkennt, ja, das geht halt nicht so schnell, das dauert. Ich lasse mich trotzdem drauf ein. Ich lasse mich nicht direkt wieder irgendwie aus der Bahn schmeißen. Oder überwiegt dann vielleicht ein traditionelles Denken und ein, ach komm, dann lass uns doch lieber so machen wie vorher und Beratung XYZ reinholen, Effizienzprogramm machen. Also ich glaube, das ist eher so der Punkt, den ich kritisch sehe. Und wo ich sage, dass Diversität in Führungsmannschaften ganz kritischer Erfolgsfaktor ist, um das zu verhindern. Wo ich ja jetzt auch bei uns, also ich will jetzt gar keinen Werbeblock für Fiducia GRD machen, aber wir haben ja ein recht diverses Vorstandsteam. Und ich glaube, dass ich ja, also für mich persönlich, ich kenne ja jetzt die ganzen Hintergründe, kann ich ja nicht so richtig, jetzt ja auch ein bisschen zufällig ergeben hat. Und was, glaube ich, für uns ein ganz entscheidendes Asset ist, für den Erfolg der agilen Transformation.
Aber dann lass mich an der Stelle nochmal nachfragen vielleicht, Marc. Was bedeutet denn für dich persönlich Diversität in Führungsteams?
Also Diversität, was das für mich nicht bedeutet, ist die Männlein-Weiblein-Alt-Jung-Frage. Diversität heißt für mich, das hat die Jutta heute sehr schön gesagt, Menschen nach ihren Stärken einzusetzen. Und dafür zu sorgen, dass man die richtigen Stärken an Bord hat, um ein Problem zu lösen, jetzt mal so ganz allgemein gesagt. Und that's it. So. Und ob das ein unterschiedlicher Hintergrund ist, ein kultureller, ob ich alt, jung bin, ob das davon ist, wo ich vielleicht mal im Urlaub gewesen bin oder wie ich sozialisiert worden bin durch Schule oder sonst was, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und das macht es aus meiner Sicht halt auch so spannend, sich mit Diversität zu beschäftigen.
Hast du da auch irgendwie eine Sicht drauf, Jens?
Ja, ich bin ja ein Fan von kreativen Talenten. Bin da selber erst leider ein bisschen spät mit in Kontakt gekommen, so mit Anfang 40, als ich ein Feedback bekommen habe, was mich so ein bisschen überrascht hat. Und dann habe ich mich nochmal sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Wir haben dann viele Teams aufgesetzt. Manche mussten wir dreimal neu definieren. Und manche flogen wirklich durch den Raum, was wir total faszinierend fanden. Trotz aller Belastungen haben die super Ergebnisse gebracht. Und dann sind wir da auch mal reingegangen mit Trainern, Coaches, Psychologen, um mal herauszukriegen, was ist so der Erfolgsfaktor? Und das war wirklich eigentlich ganz banal, das ist schon viele Jahre her, aber ganz banal, dass du eben halt eine gewisse kritische Masse brauchst an Leuten und du brauchst immer halt eine homogene oder eine Mischung aus Pragmatikern, Controllern, aber auch, du brauchst jüngere, ältere dabei und du brauchst aber auch, ich sag mal so, diesen Nerd, diesen Spinner. Und das Witzige war, dass es vor 2 Jahren nochmal bestätigt wurde von der NASA. Da gibt es auch einen schönen Artikel, ich glaube, der war im Spiegel vor circa 2 Jahren, kann man googeln, als man die NAS-Reise simuliert hat, die ja nun mal ein bisschen länger dauert, ich glaube ein Jahr oder sowas. Und welche Typen brauchen wir eigentlich dafür? Mhm. Klar brauche ich den Piloten, ich brauche den Steuermann, ich brauche den Bordarzt, aber ich brauche auch den Corporate Cheerleader vielleicht auch an Bord, der Inspiration reinbringt und eine positive Stimmung auch reinbringt. Und das war eigentlich für uns auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor, nicht Schwächen zu trainieren, sondern Stärken zu stärken. Und das mache ich persönlich gnadenlos bei unseren Kindern genauso wie im Team. Und ein Satz vielleicht noch zu dem Punkt, den Marc vorhin sagte, mit wieder zurückfallen in alte Strukturen. Wir haben bei uns viele Dinge ausprobiert, haben dann auch nochmal Kompetenzen ins Team reingeholt, die wir im Team nicht hatten. Auch gerade, was ich, Scrum Master, Agile Coaches etc. Und würde ich ausgerufen, wir wollen die ganzen Prozesse in Frage stellen, die wir intern haben, die Abläufe. Und haben sehr viel ausprobiert. Manche haben funktioniert, manche haben weniger funktioniert. Aber ich glaube, dass wir heute auf einem ganz anderen Level sind, wie noch im Februar letzten Jahres. Und da gilt es, eine große Portion an Pragmatismus und Mut, einfach mal Dinge auszuprobieren. Und vor allem sich auch extern mal zu vernetzen, was wir oder ich auch sehr, sehr stark mache, sich extern zu vernetzen, was probieren kreative Menschen an Unternehmen aus und wie können wir das übersetzen zu uns?
Was hat denn die Pandemiezeit auch mit dem Kompetenzbedarf, den es bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, gemacht? Verschiebt sich das irgendwie vom Fachidiot hin zu, eigentlich brauche ich vielleicht eher Leute, die irgendwie so kulturell irgendwie super Skills haben oder so? Also wie nehmt ihr das so im vergangenen Jahr wahr, was das für die Kompetenzentwicklung bedeutet?
Also natürlich gibt's eine Art internes Seminarprogramm, ne, was natürlich sonst immer, keine Ahnung, Hotel in der Eifel war. Mhm. Das kenne ich noch von früher. Bei uns heißt das ein bisschen Upskilling. Mhm. Also mit, das können Workshops sein, das können Vorträge sein von Gastrednern. Wir hatten jetzt, was ich vor 2 Tagen von einem externen Coach nochmal einen Vortrag zum Thema Schlafen, Wellbeing und Schlafen. Und
was ist euer Ziel damit?
Hilfestellungen anzubieten. Mhm. Die einen kommen damit besser klar, die anderen haben wirklich Probleme und brauchen ein bisschen Hilfestellung. Und einfach ein breites, also nicht nur Fachthemen zu vermitteln, sondern ein breites Thema anzubieten. Und das bieten wir an, auch über eine Art interne Akademie, über ein Trainingstool, wo jeder darauf zugreifen kann, übers Intranet. Und kann sich dann auch selber die Kurse variabel so legen, wenn er dazu auch Zeit hat. Was jetzt auch nochmal eingeführt wurde mit einer gewissen meetingfreien Zeit am Freitag, weil der Klassiker immer kommt, ich habe keine Zeit. Dass man dann bewusst auch diese Zeiträume nimmt, um mal vielleicht einen Trendreport zu lesen oder mal sich 20 Minuten in einen Vortrag reinzubeamen. Und dieses Angebot ist da. Ob das jetzt von allen angenommen wird, weiß ich nicht. Aber es ist da und ein Großteil nimmt es garantiert an.
Aber kommt dann nicht gleich wieder der Vorwurf, wie bei uns auch im Unternehmen, wenn jetzt Leute in den Blog schreiben, ich habe das in meiner Freizeit geschrieben, damit ja keiner auf die Idee kommt, du könntest etwas anderes tun als arbeiten. Dabei ist es doch eigentlich gut, mal da auszubrechen, oder?
Also das war sogar eins der Statements, was ich mir vorbereitet hatte, weil ich ja nicht genau wusste, was kommt da jetzt auf mich zu in dem Roundtable. Genau dieses Thema zu sagen, Lernzeit und Arbeitszeit muss absolut gleichgewichtet werden. Also es kann nicht sein, weil die Zeit, die ich mich mit Lernen beschäftige, mit Kompetenzaufbau beschäftige, das ist die essentielle Zeit für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Wenn ich den ganzen Tag über mich nur mit dem Thema Arbeit beschäftige, also meine Themen abarbeite, die ich so tue und mir gar keine Gedanken darüber mache und mich damit beschäftige, zukunftsfähig zu sein. Die Jutta Rumpf forscht ja auch stark zu dem Thema persönliche Employability, wie es so schön heißt. Dann bin ich irgendwann weg vom Fenster. Und dann kommen wir relativ schnell in diese verkrampften, bizarren Diskussionen. Ist es gut, dass bestimmte Jobprofile durch Automatisierung wegfallen? Ja, es ist gut. Stichwort Humanisierung von Arbeit. Wenn bestimmte Routine-Themen oder belastende Themen oder stupide Themen wegfallen, aber es ist natürlich für die Betroffenen nur dann gut, wenn sie sich damit beschäftigt haben, was machen sie denn dann?
Ja.
So. Und da muss ich halt schauen, dass ich nicht in eine Diskussion komme, die die so ein Entweder-Oder ist. Also das Thema wird automatisiert und dann fällt der Job weg und ups, was tue ich denn? Sondern muss mich laufend damit beschäftigen, geht ja mir auch so. Ja, viele Themen, die ich mal gemacht habe vor Jahren, gibt's heute auch nicht mehr, werden nicht mehr benötigt. Muss mich laufend mit der Frage beschäftigen, was muss ich lernen als Individuum und was muss ich auch lernen als Organisation? Das muss absolut gleichgewichtet sein. Da ist für mich, also selbst der Thank God It's Friday von Google oder wie auch immer, reicht da für mich nicht aus, sondern das muss ein Thema sein, was wirklich Teil des tagtäglichen, der tagtäglichen Beschäftigung im Unternehmen wird.
Um vielleicht nochmal auf deine Vorstellung dann auch eingangs zurückzukommen. Du bist Service Felds Employee Experience. Was ist denn eine Employee Experience?
Lass mich das so beantworten. Also erstmal gute Frage. Ich beantworte die mal jetzt so ausweichend. Was haben wir uns als Vision gegeben? Oder ich umschiffe es so ein bisschen. Wir haben uns als Vision gegeben, als Bereich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial im Sinne des Unternehmens, ganz wichtig, optimal entfalten können und sich zu 100% auf den Kundenwert konzentrieren können. Das ist die Vision, die wir uns als Bereich gegeben haben. Und das geht dann in zwei Aspekte. Es geht einmal in den Aspekt, wir haben das Thema Zeit ja angesprochen in dem Roundtable, das kostbarste Gut. Von daher haben wir uns als Bereich Mitarbeiter-Experience auf die Fahne geschrieben, dafür zu sorgen, dass die Themen, die letztlich Zeitfresser sind, dass die durch Automatisierung, Prozessoptimierung etc. wegfallen.
Eigentlich der Kern von Digitalisierung, oder?
Der Kern von Digitalisierung. Ja. Damit die Menschen mehr Zeit kriegen, um sich auf die Schaffung von Kundenwert zu konzentrieren.
Und das ist das, woran du tüftelst, oder Jens, dann? Ideen generieren, gucken, wo können wir vielleicht Dinge effektiver oder auch effizienter machen?
Ja, und auch würde ich Dinge auch weglassen. Die Kunst ist ja, To-Do-Listen zu haben, aber auch Not-To-Do-Listen zu generieren. Und wir haben das ganz am Anfang gemacht, als wir unser Team aufgesetzt haben vor 3 Jahren. Und ich komme nun mal aus einem stark Prozess auch getriebenen Umfeld, dass wir ein riesiges Mindmap bei uns im Büro aufgehängt haben mit Dingen, die uns absolut nerven, die uns behindern, mit Einkaufsprozessen und sonst was zum Beispiel, mit PO-Nummern und Bürokratie. Und das war wirklich gesammelt. Und bei uns kam auch oft der Vorstand vorbei und hat das dann gesehen, haben wir es dann diskutiert. Und es gibt wirklich das eine schöne Übung, die ich vorhin auch kurz erwähnt habe, Kill a Stupid Rule, das mal mit seinem Team zu machen, sich mal so einen Tag zurückzusetzen, mal exemplarisch eine Woche zu nehmen aus dem Kalender. Welche Meetings haben wir eigentlich? Welche Abläufe haben wir? Welche Strukturen haben wir? Und brauchen wir die überhaupt? Können wir die nicht kürzen? Warum ist ein Meeting zwei Stunden? Warum können wir das nicht einfach in 45 Minuten machen? Oder brauchen wir dieses Meeting generell noch? Oder können wir die Sachen zusammenfahren? Oder wie können wir Bürokratie runterfahren? Und diese Dinge immer wieder konstruktiv zu hinterfragen, nicht im Sinne von meckern, sondern im Sinne von verbessern, diese Energiefresser aufzuräumen.
War das der Microsoft-Chef oder so, der gesagt hat, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du immer noch einen Scheißprozess?
Nee, du hast einen scheiß digitalisierten Prozess.
Ja, okay.
Genau. Ja,
was war denn der letzte Scheißprozess, den ihr dann abgeschafft habt, wo ihr gesagt habt, keine Ahnung, ich bin jetzt zwar schon 40 Jahre bei Henke, aber das geht gar nicht. Wir hören jetzt einfach auf damit. Oder du, Marc, das Erste, was du gemacht hast, als du bei Fiducia GRD warst. Was denn bist du für ein bekloppter Quatsch? Wir hören jetzt auf damit.
Ja, wir haben bei uns schon sehr, damit ihr nachdenken kann.
Ja, genau. Danke, Jens. Ich weiß das sehr zu schätzen.
nein, was wir... ich glaube, das finde ich jetzt auch so immer diesen Vorteil bei dem ganzen Thema Homeoffice und digitale Tools. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Ich habe schon das Empfinden, dass die Hierarchien deutlich abgeflacht sind und dass dann auch keine Angst ist, eine Hierarchie anzusprechen mit bestimmten Themen, sondern sie konstruktiv anzusprechen. Und wenn ich dann komme ich will nicht mit einem Finger auf irgendetwas zeigen oder meckern, sondern ich zeige etwas auf und habe eine konstruktive Lösung. Und dass man dann sagt, wir probieren das jetzt mal aus. Also will ich weg von, wir machen alles so weiter, wie es war, sondern wir machen so ein bisschen Trial and Error, probieren neue Dinge aus, neue Tools aus, neue Prozesse aus. Aber auch bei uns war dann auch die Diskussion, wie verstehen wir uns denn als Team? Welche Produkte wollen wir anbieten für Kunden? Das haben wir auch komplett aufgebrochen. Also nicht nur ein klassisches Waschmittel in einer Flasche, sondern neue Businessmodelle, neue Servicemodelle, neue Kooperationsmodelle. Also auch das Angebot, was wir einem Kunden, einem Endverbraucher machen, komplett hinterfragt und suchen hier eigentlich in jeden Dimension neue Lösungen.
Das Spannende ist, dass wir dieses Thema, was können wir weglassen, sogar bei uns methodisch angegangen sind mit einer Methode, die wir Cleaning the Garage genannt haben. Also wirklich, oder man könnte es auch Spring Cleaning nennen. Also wirklich den Frühjahrsputz. Und haben gesagt, bevor wir jetzt wieder mit neuen Sachen starten, weil ich habe immer, daher kam das Zitat ja auch eben von Dunja, bin ja auch gestartet, habe gedacht, okay, es geht jetzt um Obstkörbe und Rutschen. Mhm. Employee Experience halt, ja, also alle müssen sich wohlfühlen, total
Bällebad,
cool.
Bällebad.
Bällebad, ganz genau. Und der Kicker. Und habe dann erstmal gedacht, nee, es geht jetzt erstmal darum, überhaupt die Kapazitäten von unserer Seite freizukriegen, um sich mit diesen coolen Themen beschäftigen zu können. Da haben wir eine Methode genommen, die wir halt unter dem Stichwort Clean the Garage gefasst haben, die relativ klassisch ist, kennt man, glaube ich, aus dieser Blue Ocean Strategie zu sagen, wir haben so ein Vier-Quadranten-Schema, Ex-Berater immer vier Quadranten. Mhm. Und wir haben eins, das nennt sich Eliminate, eins nennt sich Reduce, eins nennt sich Raise und eins nennt sich Create.
Es Eliminate, ich lasse es weg. Matrix, ja.
Genau. Reduce, ich mache weniger davon. Raise, ich mache mehr davon, weil es mehr Wert stiftet. Und Create, ich mache es neu. So, und wir sind dann für uns die Übung durchgegangen. Und wir haben dann erstmal gemerkt, wie schwierig es uns fällt, diese Eliminate-Reduce-Seite zu bespielen. Nicht im Sinne von zu identifizieren, was halt totaler Bullshit ist, sondern es dann wirklich wegzulassen. Für mich ist der Klassiker sind Meetings. Meetings, du kannst... Also wir sind ja bei uns jetzt übergegangen zu 20 Minuten, 40 Minuten statt 30 Minuten, 60 Minuten.
Ach, jetzt weiß ich, woher mein Chef das hat. Okay, verstehe.
Also initial war es, damit du mal irgendwie Zeit hast, aufs Klo zu gehen. So danach, um zu sagen, okay, es ist ein Thema, wo wir sagen, wenn ich ein Thema in 20 Minuten erledigen kann oder in 10, warum brauche ich dafür immer 30 Minuten? Das war das Erste. Das Zweite, das hatte ich gelernt bei einem Unternehmen bei der InnoGy. Da haben wir Meeting Cost Calculator eingesetzt. Wir sind tatsächlich hingegangen und haben unter E-Mails geschrieben, dieses Meeting hat 4.587 Euro gekostet.
Das gab es in der alten Fiducia auch, habe ich mir sagen lassen. So ein Würfel, da hast du dein Gehalt eingetragen, dann hat dir das ausgerechnet in der Stunde, in der du da im Besprechungsraum saßt.
Genau, muss natürlich hier Durchschnittsgehalt und so jetzt nicht damit hier schwierig und personenbezogen. Aber du kannst ja selbst, wenn du ein Fake-Gehalt nimmst, ist das... Und das hatte zwei Effekte. Die Meetings wurden kürzer und weniger Teilnehmer. Weil du bläst ja, wenn du dich in so einem Top-Management-Team vor allen Dingen triffst, da kostet ein Meeting mal schnell 15.000 Euro. Und ich glaube, das sind so die sehr einfachen Mechanismen, die man viel konsequenter durchziehen müsste, um so diese Grundschlacke rauszukriegen, die stark durchs Thema Meeting kommt. Und das Zweite ist dann halt genau, welche Prozesse kann ich optimieren, welche Prozesse kann ich weglassen. Ich habe mal ein Projekt gemacht, das fand ich ganz spannend. Da haben wir alle Reports, wo ein manueller Input war, auf eine Plattform gepackt und haben die abgeschaltet. Mit einer Hotline, wo du nur anrufen musstest, der wurde sofort, instant, damit nicht riesen Shitstorm, wurden die Reports wieder angeschaltet und du hast sie gekriegt. Ergebnis war, fast 50% der Reports wurden nie angefragt. Es hat keine Socke jemals mehr danach gefragt. Und es war immer ein manueller Anteil dahinter. Mhm. Also ich glaube, das sind so viel einfache Mechanismen, bevor man, wo ich natürlich wieder gestartet bin, so als Unternehmensberater, Ex-Unternehmensberater, lass mal ein großes Optimierungsprojekt machen und alle Prozesse durchgehen und wo können wir Workflow-Tools einführen. Ich glaube, da ist es viel besser, das so im Mindset zu verankern, auch kleine Themen zu hinterfragen.
Ja. Vielleicht mal noch als Abschluss an jeden von euch die Frage, was ist dieses eine Ding für jeden von euch beiden, dass ihr auf eure berufliche Laufbahn geguckt oder so, ne, sagt, das möchte ich unbedingt in den nächsten Wochen, Jahren verändern, dass das nicht passiert, geht nur über meine Leiche und dieses eine Ding, für das jeder von euch steht und das ihr unbedingt glaubt, dass das gut für jede Organisation ist.
Okay, ich breche die Regel und sage dir zwei.
Okay.
Einmal uneingeschränkter Fokus auf das eine kreative Talent, aber nicht dieses Thema wegzudelegieren an einen Vorgesetzten, sondern sich selber damit zu beschäftigen, das herauszukriegen. Und da gibt es genug Tools, um das zu machen und sich dann auch gnadenlos darauf zu fokussieren. Mhm. Und das Zweite ist, sich mit Szenarien zu beschäftigen. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Die Unternehmen, die nicht mit Hypothesen und Szenarien gearbeitet haben, haben massive Probleme gehabt. Die Unternehmen, die sich proaktiv auf Zukünfte eingestellt haben und dann jetzt auch in der Pandemie diverse Sachen rausziehen konnten aus der Schublade, waren deutlich besser aufgestellt. Und auch ein drittes Thema, wenn ich schon mal ran bin,
Okay, Marc darf dann auch zwei Sachen sagen.
Er kann weiter überlegen, danke. Mix, wenn man das sagen darf, ich weiß nicht, darf man das sagen? Und das wurden auch so viele Wörter genannt. Wir kennen auch diese alten Matrix-Filme da mit diesen beiden Pillen. Ne?
Ja, blau oder rot.
Genau. Und ich hätte gerne ein großes oranges Zäpfchen, wenn ich das sagen darf, wo drauf steht Optimismus plus Pragmatismus Pforte. Und das wünsche ich mir für die Gesellschaft.
Und dann ausgerechnet als Zäpfchen. Ich frage mich,
ich weiß es nicht. Das mit den Bildern, das ist jetzt alleine. Nein, aber ich finde das so, ich finde das so ermüdend, diesen Perfektionismus manchmal zu haben, sondern ich wünsche mir viel mehr so diesen Design Thinking Ansatz, viel mehr Pragmatismus und einfach mal die ausprobieren, machen, lernen, einen Schritt zurückgehen, reflektieren und wieder einen Schritt nach vorne gehen.
Und jetzt magst drei Dinge.
Jetzt muss ich auch noch drei. Nee, also ich glaube, eins geht so in eine ähnliche Richtung, dieses Thema eine Kultur zu schaffen, bei der Neugier und Mut im Zentrum stehen und halt nicht ein rückwärtsgewandtes Besitzstandswahn und Angst. Mhm. Ja? Weil ich glaube, Angst ist der größte Killer von Veränderung, Fortschritt und Erfolg. Das zweite Thema, jetzt ganz, ganz speziell, ich meine, das ist schon fast spezifisch auch, betrifft uns ja auch, zu sagen, so eine Kultur noch mehr zu schaffen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und das zweite ist halt, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute nicht nur hinkommen und sagen, ich kann den größtmöglichen Wert für einen Kunden schaffen, sondern sagen, boah, es ist total geil, hier hinzukommen und ich habe jeden Morgen Bock da drauf und mir ist ziemlich wurscht, ob ich, keine Ahnung, eine Strompauschale für zu Hause krieg oder ob mein Gehalt jetzt 5 Euro mehr sind oder weniger. Und das Dritte, jetzt überlege ich gerade das Dritte ist wirklich dieses sehr konsequent über den Tellerrand hinauszuschauen. Also auch immer wieder zu wagen, mal zu gucken, wie machen es andere und nicht zu sagen, die anderen machen es aber jetzt doof und lass uns mal Regeln schaffen, die dafür sorgen, dass wir es nicht so machen müssen wie die anderen, sondern eher von anderen lernen und dann was Cooles draus machen. Das wären meine drei Wünsche.
Ich entlasse euch jetzt zum Mittagessen. Ich glaube, Marc, wir werden uns an anderer Stelle nochmal darüber unterhalten.
Mit Sicherheit.
Vielen Dank, dass ihr hier mit dabei wart und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei Fintropolis. Danke.
Danke dir.
Danke dir.